Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. Flanieren, das ist etwas, was man aus der Weltliteratur kennt. Der Flaneur vom 19. Jahrhundert geht langsam durch die Strasse mit einem Stock in der Hand und einem Hut auf dem Kopf. Der Flaneur ist ein Genießer und ein Intellektueller. Über ganz Existenzielles macht er sich Gedanken. Er ist sich bewusst, dass er ein Stadtmensch ist und nicht einer vom Dorf. Denn wenn dort einer oder eine flaniert, dann ist das ein Sonntagsspaziergang oder Wandern. Ich kenne das Flanieren eigentlich von meinen Cousinen in Italien, die beim Spazieren ihren Arm in meine legen und mein normales Schritttempo um mindestens die Hälfte reduzieren. So im Schneckentempo durchs Städtli zu laufen, hat mich immer ein bisschen seltsam gedunkt. Aber es ist erstaunlich, wie viel wir dabei amigs erlebt haben. Eine Begegnung dort und eine da. Eine Geschichte dort und eine da. In New York dann haben Kollegen das Flanieren mit Windowshopping verbunden. Am Sonntag hat man sich sozusagen überlegt, was man am Montag einkaufen geht. Auf was ich aber eigentlich raus will, ist das, während auch ich in der Stadt viel spazieren und flanieren und mich gefreut habe über schöne Museen und Baudenkmäler, so hat sich das in den letzten Jahren doch stark verändert. Beim Flanieren schaue ich jetzt auf die Strassenbäume oder was für Pflanzen in den Vorgärten wachsen. Mich interessiert also mehr die Stadtnatur und ob die Stadtgärtnerei dem Gesetz von der Artenvielfalt folgt und mit gutem Beispiel vorangeht. In diesen drei Beiträgen, die ich jetzt gerade vorlese, geht es zuerst um meinen Arbeitsweg, wo ich mehr als 6 Jahre zu Fuß zurückgelegt habe. Und was ich beim einfachen Schauen alles über das Mikroklima, über Lebensräume für Pflanzen in der Stadt gelernt habe. Nachher geht es um Pilze in der Stadt, die ich auf dem Friedhof Bümplitz gesehen habe. Und um den italienischen Schriftsteller Italo Calvino, der die wunderbare Figur erfunden hat von einem, dem die Natur in der Stadt auch wichtiger ist als der Rest. Und dann geht es noch um ein paar außergewöhnliche Begegnungen, die ich mit Tieren hatte, wo ich immer wieder den Eindruck hatte, dass die Tiere bewusst mit mir interagieren. Ich kann nicht genau sagen, wenn und wie es passiert ist, aber warum weiss ich schon. Wegen meinem Podcast habe ich andere Prioritäten auf setzen. Wenn ich heute flaniere, dann eher in der Stadtnatur als auf den Strassen und auf Spazierwegen. Von meinem Arbeitsweg und seinen Lebensräumen. Ich bin eine von Milliarden Kopfarbeiterinnen dieser Welt. Eine Gesellschaft, in der Wissen der Treibstoff für Innovationen und Entscheidungen in Bezug auf komplexe Herausforderungen ist, kommt nicht ohne uns aus. Wie viele andere verbringe ich den ganzen Arbeitstag vor dem Computer, manchmal mit Routinen beschäftigt, bedeutend seltener mit kreativer Denk- und Schreibarbeit. Bevor ich morgens zur Arbeit gehe, denke ich bereits darüber nach, was in meiner Mailbox oder auf meinem Desktop auf mich warten könnte. Und wenn ich mein Büro am Abend verlasse, bin ich oft gestresst wegen der vielen unerledigten Arbeiten. Sisyphus ist eine bekannte Figur für mich. Aber schlimmer noch, mit dem Kopf zu arbeiten bedeutet oft auch mit dem Kopf zu leben. Dieser Beitrag dreht sich jedoch für einmal nicht um meinen Kopf, sondern um etwas so Nebensächliches wie meinen Arbeitsweg. Er handelt von Mikroklimata und von Lebensräumen, die ich dort antreffe, einen nach dem anderen, belebt durch Pflanzen und Pilze, unterbrochen durch Schwärme von Krähen oder die eine oder andere eilige Katze. Ich habe das Glück, dass ich meinen Arbeitsort in ziemlich genau 22 Minuten zu Fuß erreichen kann oder eher 22 hin und 23 zurück. Ich starte auf dem Obstberg, leicht höher als die Berner Altstadt, auf der anderen Seite der Nideckbrücke und gehe über verschiedene Wege, Straßen und Sträßchen hinunter bis fast an die Aare. Manchmal, aber längst nicht immer, gelingt es mir, auf eine andere Betriebsart als Kopfmodus umzustellen. Ich nehme mich selbst wieder wahr, inklusive meiner Verspannungen in Nacken und Schultern oder meine Umgebung, das Wetter, die Gerüche, Farben und Geräusche. Ich habe die Höhenmeter nie gezählt, aber sind auf der steilsten Stelle meines Heimwegs genug, dass ich durch den Anstieg leicht ins Schnaufen komme. Mir ist aufgefallen, dass das Klima auf dem Obersberg anders ist als weiter unten gegen die Thunstraße zu. Dass in der Nähe der Aare oftmals Feuchtigkeit vom Fluss als Nebel in der Luft hängt, der oben nicht vorhanden ist. Dass einige Pflanzen bei uns noch eine ganze Weile nicht blühen, obwohl sie es unten bereits tun. Dass ich es wohl nicht wagen würde, eine Palme in unserem Garten zu pflanzen, obwohl weiter unten durchaus welche zu finden sind. Man würde diese Unterschiede wohl schlicht als klimabedingt bezeichnen, doch während wir oft denken, das Klima sei ein lokales oder regionales Phänomen, findet es auf meinem Arbeitsweg in bedeutend kleinräumigeren Perimetern statt, eher als sich abwechselnde Mikroklimata. Stadtökologisch macht es einen Unterschied, ob eine Pflanze unter den jeweiligen Bedingungen wachsen kann oder nicht. Jede gedeiht am besten in einem ganz spezifischen Lebensraum. Als Kopfarbeiterin bemerke ich diese Unterschiede vielleicht erst, wenn ich gerade zum 100. Mal denselben Raum durchschreite. Die immer gleichen Abläufe wie der Weg hin und zurück und die Beobachtungen der Wechsel der Jahreszeiten werden durch plötzliche Aha-Erlebnisse unterbrochen. Das mögen nun ganz triviale Überlegungen sein. Okay, ich kann auf meinen Arbeitswegen oder Spaziergängen manchmal die Unterschiede dieser Lebensräume sinnlich wahrnehmen. Doch was sich bei mir dabei abspielt, ist vielschichtig. Es vermischen sich das poetische, ästhetische Erlebnis von Natur mit Freude und Überraschung, mit dem Wunsch, tiefer, durchaus auch im wissenschaftlichen Sinn zu verstehen, was ich gerade am Wegrand angetroffen habe. Den Kleiber, den ich vor einigen Monaten in unserem Garten gesehen habe und über den ich auf der Webseite der Vogelwarte Sempach gelesen habe, diesen Vogel würde ich nun wohl wie einen alten Bekannten begrüßen. Doch selbst für mich als Kopfarbeiterin ist klar, dass Wissen allein nicht für ein ökologisches Bewusstsein reicht. Je mehr ich Vernetzung zwischen Pflanzen, Tieren und ihrer unmittelbaren Umgebung wahrnehme, desto besser verstehe ich das Zusammenspiel von einigen Faktoren in einem Ökosystem. Manchmal kann ich gegenseitige Abhängigkeit mit der Zeit verstehen, manchmal auch nicht. Man denke an all die Mikroorganismen im Boden, die in diesen Lebensräumen eine unsichtbare Rolle spielen. Aber Erkenntnis stellt sich bei mir oft nicht aufgrund eines systematischen, wissenschaftlichen Beobachtens ein. Ich stehe dort nicht mit dem Notizbuch in der Hand. Die Erkenntnis ist im Gegenteil intuitiv, das Resultat einer Synthese von vielen beiläufigen und nebensächlichen Momenten, die sich plötzlich zu einem Erfahrungswert kristallisieren. Mein ökologisches Bewusstsein entsteht aus der Offenheit für und der Empathie mit der Natur, denn Bewusstsein ist mehr als Wissen. Dennoch, gewisse Erfahrungen lassen sich nicht so einfach aufschlüsseln, wie etwa unlängst diese. In unserer Nachbarschaft stand in einem Privatgarten ein großgewachsener alter Nadelbaum. Ich hatte mich nie bemüht zu verstehen, welcher Art er angehört. Dann eines Abends auf dem Heimweg sah ich, dass bis auf den Wipfel alle Äste weggesägt worden waren. Am nächsten Tag war er gefällt, fast schon ganz abtransportiert. Ich war schockiert. Ich kann es nicht anders beschreiben, aber noch Tage danach hatte ich den Eindruck, als fühle ich die Präsenz des Baumes wohl so, wie ein Mensch noch immer das amputierte Glied spürt. Mit dem Baum verschwand auch ein Lebensraum, bestehend aus einer spezifischen Form der Beschattung der Nachbarschaft, einer spezifischen Farbe im Straßenzug und natürlich das Ökosystem, das gerade dieser Baum ermöglicht hatte. Nistplätze für spezifische Vögel, Futterquellen für Insekten. Nun mag dieser Baum krank gewesen sein, er mag das Haus daneben gefährdet haben. Was ich dennoch verspürte, war ein Gefühl von Verlust. Was ich mit diesem Beitrag zum Schluss noch sagen will: Es tut gut, sich einige Momente am Tag für die natürliche Umgebung zu interessieren. Wir können dabei beglückende Erfahrungen machen und an einem Bewusstsein arbeiten, in dem wir nicht bloß Zuschauerinnen sind, sondern Teil des Mikroklimas und der Lebensräume werden, in denen wir leben und arbeiten. Pilze in der Stadt. Diese Woche hatte ich das Glück, mit einer Pilzexpertin und erfahrenen Pilzkontrolleurin einen verregneten Novemberspaziergang durch den Friedhof von Bümplitz zu machen. Wir hatten ausgemacht, dass für die Suche nach Pilzen in der Stadt der Friedhof ein guter Startpunkt sein würde. Wer hätte das gedacht? Je länger ich mich mit der Natur in der Stadt beschäftige, desto mehr finde ich mich auf den Friedhöfen von Bern wieder, die wahre Inseln der Artenvielfalt sind. Sie sind nicht nur Grabstätten und Orte der Erinnerungen an unsere Verstorbenen, sie sind auch Parks für die Lebenden. Im Gesamten sind es 40 Hektar Land, die Friedhöfe in der Stadt Bern belegen. Und die Natur, der Zyklus der Jahreszeiten, sind gleichsam ein Gefäß für die Trauer oder gar eine Unterstützung, um den Abschied zu verarbeiten. Die Pilzexpertin und ich hatten kaum einen Schritt auf das Gelände getan, da standen wir schon vor zwei Gruppen von Pilzen, die dort in Symbiose mit den nahestehenden Fichten leben. Es gibt auch weiterhin viele Pilze in allen Größen, in vielen Arten, essbar und nicht essbar und sogar giftig. Doch ich möchte hier nicht alles preisgeben, was ich gelernt habe und was ich zu einer Podcast-Episode verdichtet habe. Aufgeschaltet am 8. Januar 2020. Eingefallen ist mir beim Spaziergang eine Geschichte, die ich von vielen, wirklich vielen Jahren gelesen habe und die ich hier vorstellen möchte. Der italienische Schriftsteller Italo Calvino, der vielen vielleicht durch seinen Roman »Der Baron auf den Bäumen« ein Begriff ist, hat zuvor ein feines Büchlein geschrieben, das mir auf seine spezielle Weise jetzt wieder aktuell erscheint. Calvino beschreibt in »Marco Waldo, ovvero le stagioni in città« »Marco Waldo oder die Jahreszeiten in der Stadt«, wie der Handwerker Marco Waldo die Stadt durch die Linse der Natur betrachtet. Und dies hat auch seinen Grund. Sinngemäß zusammengefasst schreibt Calvino: Marco Waldo habe ein Auge gehabt, das nicht sehr geeignet für das Stadtleben war. Er hat es nicht so mit Schildern, Ampeln, Schaufenstern, Leuchtreklamen oder Plakaten. Stattdessen sei ihm nie ein Blatt, das an einem Zweig vergilbte, oder eine Feder, die sich in einer Kachel verfangen hatte, entgangen. Er dachte über diese kleinen Beobachtungen nach und entdeckte in der Veränderung der Jahreszeiten die Wünsche seiner Seele und das Elend seiner Existenz. Ganz bestimmt passt dieses Bewusstsein zu den leidenschaftlichen Pilzlerinnen dieser Welt, die eine spezielle Beobachtungsgabe zu besitzen scheinen, auch kleinste Exemplare zu sehen, an denen ich achtlos vorbeimarschiere. Ganz konkret möchte ich aber die folgende Geschichte Fungi in Città von Calvino kurz nacherzählen. Marco Waldo entdeckt eines Morgens an der Haltestelle Pilze, die auf der Traminsel zu sprießen beginnen. Er weiß, dass es noch ein paar Tage und etwas Regen benötigt, bevor er sie ernten kann. Begeistert erzählt er seiner Familie davon, hütet aber das Geheimnis über den Standort des Pilzsegens. Ihm läuft bereits das Wasser im Mund zusammen, wenn er sich die Mahlzeit vorstellt aus diesen Pilzen. Er ist ganz aufgeregt und schaut am nächsten Tag nochmals nach, wie weit sie gewachsen sind. und wird dabei von einem Straßenfeger beobachtet. Marco Waldo erschrickt und spioniert seinem Konkurrenten aus der Ferne nach. In der Nacht darauf regnet es und Marco Waldo eilt mit seiner Familie erwartungsvoll zu den Pilzen, die tatsächlich in voller Pracht dastehen. Doch auch der Straßenfeger steht bereits mit einem Korb da und meint hämisch, er wolle mal sehen, ob Marco Waldo diese Pilze für essbar hält. Der Konkurrent macht außerdem darauf aufmerksam, dass es noch viele weitere Pilze entlang der Traumgeleise gäbe. Doch Marco Waldo möchte dem Straßenfeger die Freude über den Fund vergällen und informiert die Wartenden an der Haltestelle über die Gratismahlzeit. Sie alle sammeln wie wild, stopfen die Pilze mangels Körbe gar in ihre Regenschirme und leiden. Die zwei Streithähne liegen später mit vielen anderen ausgerechnet nebeneinander im Spital mit einer leichten Vergiftung. Tierische Begegnungen. Schon eine ganze Weile bin ich nicht nur als Beobachterin der Natur unterwegs. Eigentlich würde ich es eher als ein Eintauchen bezeichnen, manchmal gar als eine Art von Beteiligung, wenn ich durch den Wald gehe, wenn ich in unserem Garten arbeite oder auch nur die rund 25 Minuten der Aare entlang bis zum Bahnhof gehe. Ich komme dabei Tieren, Pflanzen und Pilzen auf halbem Weg entgegen, denn ich entscheide mich dafür, offen für Begegnungen zu sein. Wenn ich zum Beispiel die Haustüre öffne, höre ich eine Vogelstimme und ohne diesen Vogel zu sehen, weiß ich, dass er hier irgendwo sein Nest haben muss. Er ist mein Nachbar. Oder wenn ich durch ein Quartier streife, rieche ich plötzlich Flieder, Rosen und Holder. Oder nehme feine Abstufungen von Temperaturen wahr, weiß mittlerweile auch, welcher Baum mich mit seinem Schatten beschenkt. Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass der Schatten einer Eiche anders ist als jene einer Weide? Besonders wichtig sind mir übrigens unverhoffte tierische Begegnungen. Allein schon jene mit den Katzen im Quartier würden locker ein Heft füllen. Es gibt die Eiligen unter ihnen, die zwar kurz durch erhobenen Schwanz signalisieren, dass sie einer Begegnung nicht abgeneigt sind, sich aber dann doch anders entscheiden, nur kurz verweilen und an meinen Beinen vorbeistreichen, um dann wieder einem mir nicht nachvollziehbaren, aber in ihrem Katzenleben sicherlich dringenden Ziel entgegenzulaufen. Im Gegensatz dazu gibt es jene Katzen, die sich förmlich vor mir auf den Boden werfen, alle Viere von sich strecken, damit ich möglichst viel Fellfläche mit Streichleinheiten bedienen kann. Katzen werden oft als egoistisch dargestellt, aber diese Streichelorgien genieße ich genauso wie Sie. Unlängst habe ich eine Reihe von Begegnungen mit Vögeln, die mich teils erstaunt, teils entzückt haben. Vor kurzem saß ich an der Aare unter einer frisch erblühten Linde, als plötzlich ein Schwarm von Rabenvögeln wie ein Geschwader tief über der Aare flog, dann hinauf in die Linde über mir, nur um sich laut kreischend wieder ins Getümmel zu werfen und wetteifernd tief über die Wasseroberfläche zu gleiten. Nun sind Rabenvögel keine Schwalben, die erfressen wie Appetithäppchen im Flug aus der Luft schnappen. Sie mögen es eher wurmig und aus dem Boden. Darum erkläre ich mir dieses krächzende Toben eher als ein Spiel oder gar als ein Turnier miteinander. Ich hatte sogar den Eindruck, als wäre ich darin als Zuschauerin eingeplant, als wäre ich an einem Quidditch-Match der Hogwarts-Sorte eingeladen gewesen. Nicht minder eindrucksvoll war mein Erlebnis mit einem Schwarm von Stadttauben in Solothurn. Ahnungslos stellte ich meinen Rucksack auf einen Mistkübel, um nach meinem Handy im Seitenfach zu greifen, als überraschend eine Gruppe von rund 30 Tauben auf Augenhöhe auf mich zuflog. Eine davon streifte auf ihrem Durchflug mein Ohr mit einem Flügelschlag, oder vielleicht war es nur ein Luftzug, den dieser Schlag verursacht hatte. So genau kann ich das nicht sagen. Gleich darauf fühlte ich eine andere Taube an meinem Fuß, der in einer Sandale steckte. Plötzlich waren 30 Tauben eng um mich herum. Diese Nähe, diese Berührung nahm ich persönlich. Ich fühlte mich als ausgewählt, als besonders, weil plötzlich rund um mich herum gegurrt wurde. Wieder hatte ich den Eindruck, dass ich nicht zufälligerweise im Zentrum der Geschichte dieses Schwarms gelandet war. Mag sein, dass sie aufgeschreckt wurden und sich zufälligerweise genau bei mir niederließen. Mag sein, dass mein Griff in den Rucksack als Signal interpretiert wurde, dass ich zu Taubenfutter greifen würde. Beides ist möglich. Aber für mich fühlte sich diese Begegnung so an, als sei ich plötzlich von liebevoller Aufmerksamkeit umgeben oder gar von Zärtlichkeit. In einem anderen Beitrag habe ich unlängst davon gesprochen, dass man die Dualität von ich, ihr Mensch und ihr dort Pflanzen und Tiere durchbrechen kann. Dass man, wie schon erwähnt, eintauchen kann in das Ökosystem, das man gerade durchstreift. Viele Leute machen dies, indem sie fotografieren, malen oder schreiben. Gleich wie, es ist für mich ungeheuer befriedigend, wenn ich plötzlich Teil einer tierischen Geschichte oder Interaktion werde. Ich frage mich dann, wer hier die Initiative ergriffen hat, das Tier oder ich. Wie dem auch sei, diese Begegnungen machen einfach glücklich. Das ist wieder eine Folge von der Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Das ist das zweite von einer Reihe von Intermezzi. In meinen Shownotes findet man Hinweise auf bisherige Episoden, die mit den Themen von diesen drei Blogbeiträgen zu tun haben. Es gibt einen über Pilz, über Saatkrähen und Tauben, über Füchse und Biber und verschiedene andere Aspekte von der Stadtnatur. Wer allgemein mehr über mich und meinen Podcast wissen will, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.